Heute Abend, heute Morgen. Schön, schon, wenn es wieder ein bisschen dunkel draußen ist. Genau. Bisher haben wir uns so mit der Bedeutung vom Sabbat auseinandergesetzt, was er für eine Bedeutung für uns hat, was der Grundgedanke ist vom Innehalten, vom zur Ruhe kommen und auch vom Abstand zu schaffen von den Aktivitäten von unserem Alltag. Und damit wir, und das nicht einfach nur so, sondern damit wir uns können immer wieder neu ausrichten nach Gott. Dass wir können, uns daran denken, dass wir Gedanken können an die Werke und das Wesen von Gott, was er da hat, wer er ist, was er tut, in der Welt, aber auch in unserem Leben. Und es ist die Möglichkeit, den Rhythmus von unserem Leben zu nachdenken über den Rhythmus und auch von Gott ihn einzuladen, den neu zu justieren. Und um den Rhythmus im Leben innen ist es letzte Woche auch gegangen und wird es auch heute Morgen gehen. Mit dem Sabbat gibt uns Gott Möglichkeit, einen Schritt raus aus unserem Alltag zu machen, aus den Beschäftigungen, von dem, was in unserem Alltag innen läuft. Und er bietet uns Möglichkeit, über uns selber, über unsere Beziehungen, über unseren Glauben nachzudenken, nachzusinnen. Ein neuer Rhythmus im Leben, wonach sich vielleicht sogar einige sehnen, wird erst dann überhaupt möglich, wenn wir uns unserem jetzigen Rhythmus, unserem Antrieb, unserer Motivation bewusst werden. Die Justierung von diesem Rhythmus fängt dann an, wenn wir gewisse Dinge in unserem Leben benennen können. Und der Rhythmus, der bestimmt nicht einfach nur unseren Alltag, unsere Beziehungen oder unseren Glauben, sondern er wird auch im Glauben, im Gemeindeleben wird er sichtbar. Ich glaube, dass der Rhythmus von jedem Einzelnen, ob der gesund oder ungesund ist, auch in einem gewissen Grad den Rhythmus der Gemeinde dort Einzug haltet. Wie erfahren wir also mehr über uns selber? Indem wir lernen, bei uns selber zu wohnen. In uns zu gehen, wie es in der Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15 heisst. Es bedeutet zu lernen, sich selber, seine Gefühle, seine Bedürfnisse, seine Gedanken, seinen Charakter zu reflektieren. Denn in dieser inneren Wohnung, in unserem Inneren, dort innen möchte uns Gott begegnen. Er klopft unsere Wohnungstür, wie es in der Offenbarung 3 heisst. Und wenn wir ihn dann reinlassen, freut er sich darüber, mit uns Gemeinschaft zu pflegen. Um es zu lernen, in sich selber zu wohnen, haben wir uns vor einer Woche mit 3 Gründen auseinandergesetzt, warum wir nicht so gerne auf diese Wohnung eingehen. Oder sich eben mit sich selber auseinandersetzt. Es beschäftigt sie, so das innere Verbot, das man sich manchmal gibt, und Scham. Und heute möchte ich in dieser Auseinandersetzung mit sich selber so einen Schritt weitergehen. Und dabei wird es um einen Prozess, oder geht es um den Prozess von der emotionalen Reife. Emotionale Reife hat nur bedingt mit dem biologischen Alter zu tun. Vielmehr steckt dahinter eine Persönlichkeitsentwicklung, geerdeter Charakter, emotionale Intelligenz, Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, Selbstbeherrschung, auch Selbstliebe. Und dann kommt noch eine Portion Lebenserfahrung dazu. Wie wir emotional auf etwas oder auf jemanden reagieren, liegt darum weniger am Auslöser, sondern mehr meistens an uns. Einige geraten schnell in ein inneres, oder verlieren schnell so ein inneres Gleichgewicht. Und schon im kleinen Stress verliert man Nerven oder Kontenance. Und andere haben ihre Gefühle komplett im Griff und sind vielleicht emotional stabiler. Ich bin in diesem ganzen emotionalen Reife-Package bin ich ehrlich kein Experte. Aber ich durfte in den letzten paar Jahren einige Schritte selber lernen. Ich musste mich mit meiner Gedankenwelt, mit meiner Gefühlswelt, mit meinen Bedürfnissen habe ich mich in den letzten Jahren viel auseinandersetzen. Und ich habe gemerkt, es hat viel mit Prägung zu tun. Ich habe mich mit dem müssen beschäftigen. Es hat damit zu tun, seinen Charakter, meinen Charakter von Gott checken zu lassen. Zu reflektieren. Eben auch, wie man in gewissen Situationen im Alltag reagiert. Was ich in diesem Prozess gelernt habe, womit ich mich beschäftigt habe, die letzten Jahre, über diese Sachen, über die kann ich reden und über die möchte ich reden, an dem heutigen Morgen. Der Michi hat sich mit seiner Ordinationsarbeit, mit dem ganzen Thema noch viel mehr auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit wirklich aus dem, aus seiner Ordinationsarbeit, werden wir sehr viel profitieren. Um emotionale Reife zu erlangen, einen Teil von emotionaler Reife dürfen zu erlangen, braucht es drei Dinge und über die möchte ich heute Morgen reden. Es ist einerseits, unsere Gefühle wahrzunehmen und benennen zu können. Es geht darum, zu lernen, unsere Gedanken zu einem gewissen Grad kontrollieren zu lernen. Und das Dritte ist, für unsere Bedürfnisse Verantwortung übernehmen. Ich zitiere in letzter Zeit immer mal wieder vom Johannes Hartl, wer ist jemand, der mit seinen Inputs und mit seinen Sachen sehr viel in mir ausgelöst hat. Und er hat in einem von seinen Vorträgen ist einmal gefragt worden, wie kann man seine negativen Gefühle loswerden? Um so beständig in einer Glückswolke im Leben zu sein. Seiner Meinung nach braucht es ein Opium wie Heroin, wo stets in so einem gewissen Pegel in unserem Blut drin ist, immer leicht steigend, weil man gewöhnt sich daran. Kombinieren muss man das Ganze aber mit Kokain. So ist man immer in einem gewissen Glücksgefühl bei kompletter Abwesenheit von Schmerzen. Du wirst zwar nach einiger Zeit sterben, weil irgendwann lähmt deine Atmung und deine Leber ist komplett überfordert. Aber bis zu dem Zeitpunkt wärst du glücklich. Wer möchte das? Eher nicht. Obwohl wir zu einem gewissen Grad möchten, negative Gefühle in unserem Leben loswerden, so müssen wir eingestehen, dass sie zu unserem Leben irgendwie gehören. Es braucht sie sogar. Etwas, was wir lernen dürfen, lernen müssen, ist es, dass unsere Gefühle weder schlecht noch gut sind. Sie sind einfach. Sie gehören zum Leben. Und dabei bezeichnet man folgende so Grundgefühle. Sind Angst, Traurigkeit, Freude, Neugier, Ekel, Wut, Scham und Liebe. Liebe ist so hingezogen Gefühle. Wo man dort drunter versteht. Und all diese Gefühle haben eine Berechtigung im Leben und haben ihre Funktion im Leben. Auch wenn sie negativ klingen, so können sie doch eine positive Auswirkung haben. Angst führt dazu, dass wir aus einem brennenden Haus rennen. Wut kann dazu führen, oder Wut über eine ungerechte Situation kann dazu führen, dass in der positiven Auswirkung dann Hilfsorganisationen entstehen oder Geld für bedürftige Leute gesammelt werden. Es ist nicht einfach erstrebenswert, nur mit Glücksgefühl durchs Leben durchzugehen. Wir dürfen lernen, einen positiven Umgang mit allen unseren Gefühlen zu haben. Dabei müssen wir lernen, dass Gefühle, die können nicht produziert werden, und sie können auch nicht produktiv weggemacht werden oder weggedruckt werden. Je mehr wir versuchen, negative Gefühle oder allgemein Gefühle zu unterdrücken, desto destruktiver und zerstörerischer manchmal kommen sie zurück. Oft hat man vielleicht sogar gehört, dass man seine Gefühle doch einfach freien Lauf lassen soll, sonst platzt man irgendwann. Dann sagt man vielleicht so Sachen wie, wenn du wütig bist, geh in den Wald und hau gegen einen Baum. Das Problem ist, dass aus dem aus ein Muster entsteht. Und aus dem aus dem Muster raus dann eben auch eher das Gefühl verstärkt wird. Und irgendwann langt ein Baum nicht mehr. Irgendwann haut man in die Wand rein. Irgendwann rutscht einem vielleicht die Hand aus gegen eine Person, die man eigentlich liebt. Auch Ablenken von negativen Gefühlen hilft uns auf lange Sicht nicht. Man flüchtet sich dann vielleicht in Arbeit, in Hobbys, ins Gamen hinein. Und auch dort sind die Auswirkungen nicht wirklich produktiv auf die Länge heraus gesehen. Es entsteht dann eher aus der Ablenkung heraus Sucht. Wir dürfen lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen, ihnen einen Platz einzuräumen, auch den negativen. Sie schadet uns nicht. Und dabei geht es in erster Linie einfach mal darum, seine Gefühle können zu benennen. Und dann ist natürlich die Frage, haben wir einen Wortschatz dafür, um unsere Gefühle benennen zu können? Wie es uns vielleicht geht, es beschreiben zu können? Weil wenn wir unsere Gefühle beim Namen anfangen zu nennen, dann nehmen wir sie wahr. Und dann hilft es vielleicht, wenn man so eine Liste hat. Ich habe mal so ein bisschen zusammengeführt, wenn ihr Gefühle googelt, habt ihr wahrscheinlich auch eine ganze Liste drauf. Ich muss nicht alle vorlesen, ich könnte das Foto davon machen. Oder wenn jemand ganz schnell im Schreiben ist, kann man sie abschreiben. Es hilft, wenn man einen Wortschatz hat für Gefühle. Dann kann man sie benennen. Und Gefühle benennen zu können und sie dadurch wahrzunehmen, ist so ein erster Schritt in einer emotionalen Reife. Ich möchte euch ermutigen, wir werden eine Zeit von Reflexion haben, so 3 Minuten. Und ihr dürft euch das selber, mit euch selber reflektieren, aber ihr dürft auch mit euren Nachbarn ein bisschen quatschen. Auch in der Cafeteria kann man austauschen. Wenn jemand nicht möchte austauschen, bitte respektiert das. Aber stellt euch selber oder das zweite folgende Frage. Wie gehst du mit negativen Gefühlen um? Wie äußert sich das? Welchen Einfluss haben deine Gefühle auf deine Umwelt, also um die Leute um dich herum? Wie sehr drehst du deine Gefühle nach außen? 3 Minuten lang einfach sich selber fragen oder austauschen, das zweite. Go. Ich möchte euch ermutigen, nehmt die Fragen mit euren Familientisch, in die Cafeteria, beim Kaffee trinken. Nehmt das mit, tauscht aus in eurer Small Group genau über diese Fragen. Ich möchte weiterfahren in einem, so einem zweiten Schritt zur emotionalen Reife, wo es heisst, dass wir es lernen dürfen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Gefühle sind weder gut noch schlecht, sind weder richtig noch falsch, aber unsere Gedanken schon. Je öfter wir ein Gefühl mit negativen Gedanken füttern, desto stärker wird ein gewisser Mechanismus, negativer Mechanismus. Mit unseren Gedanken füttern wir unsere Gefühle von Einsamkeit, von Neid, von Verzweiflung. Und dann heisst es vielleicht, ich fühle mich einsam, weil mich keiner mag. Das ist dann der Gedanke, der drin hineinkommt. Ich fühle mich eifersüchtig, weil mein Nachbar hat alles und ich bin halt nicht so intelligent für einen guten Beruf. Oder einen besser bezahlten Beruf. Gegen unsere Gefühle können wir nicht viel machen. Aber unseren Gedanken sind wir nicht komplett machtlos ausgeliefert. Wir können sie zwar nicht zu 100% regieren, aber wir können Verantwortung dafür wahrnehmen. Verantwortung übernehmen bedeutet, seinen Gedanken ein Stoppschild zu setzen. Ein Satz, der mir sehr hilft in dem Innen, ist es, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Unsere Erfahrungen, die wir im Leben machen, Prägungen von Erlebnissen und so gewisse Sätze haben sich in unserem Kopf manchmal wie so festgesetzt und die sind nicht immer die Wahrheit. Solche Sätze können lauten, zum Beispiel, Menschen kann man nicht trauen. Oder ich bin schwach und hilflos. Immer passiert mir das. Ich gewinne nie. Alle müssen mich mögen. Ich darf nicht schwach sein. Vor ein paar Jahren habe ich festgestellt, was so Sätze, die man über sich selber wie so festlegt, so Aussagen für Auswirkungen haben aufs Leben. Ich bin vom Engadin auf Ostrava gefahren für die Konferenz mit dem Leif Hetland im Stadthofsaal. Ich wollte ihn einfach mal hören. Das war meine einzige Motivation. Und nach der Predigt, also vielleicht sind ein paar auch dort, sie mögen sich erinnern, hast du den Saal durchgelaufen, hat die Leute angeschaut und gesagt, du bist Gottes Lieblingskind. Unter anderem ist er auch bei mir vorne gestanden, hat mich angeschaut und hat gesagt, du bist Gottes Lieblingskind. Und mein erster Gedanke ist Floskeln. Das hat er allen anderen auch schon gesagt. Und meine Reaktion war so, ja, ich weiss, ja, ja. Aber innerlich habe ich vorher noch nie so erlebt, aber ich habe so eine Traurigkeit im Herzen plötzlich bekommen. Weil ich gemerkt habe, ich sage zwar ja, ja, aber mein Herz glaubt es nicht. Und ich bin zurückgefahren, zum Glück ist die Fahrt manchmal recht lang, zurückgefahren und der Satz hat mich nicht losgelassen. Die Trauer in meinem Herzen über diesen Satz ist geblieben. Und ich habe mich gefragt, warum Gott kann ich diesen Satz nicht annehmen? Und als ich Gott die Frage gestellt habe, hat er mich an eine Begebenheit erinnert, als ich etwa so 11, 12 war. Damals war es so ein bisschen üblich in unserer Familie, dass wir alle miteinander sind, spazieren am Greifensee entlang. Und ich bin nicht mehr sicher, es war nicht schön Wetter, es war kalt. Ich weiß nicht, ob es November oder Anfangs Frühling war. Was ich weiß, ist, das Wasser war kalt. Und es hat ein Floss draussen gehabt und mein Vater hat mich herausgefordert und hat gesagt, wenn jetzt du zu diesem Floss raus schwimmst, dann kriegst du nachher ein Glas. Und ich hasse kaltes Wasser. Aber ich habe gerne das Glas. Also habe ich das gemacht, bin ins Wasser reingesprungen, bin wieder zurückgekommen, als Einziger von unserer Familie. Dann kommen wir zum Glasstand an und ich habe mich gefreut auf mein Glas. Und was passiert? Alle kommen das Glas über. Ja, jetzt. Und das ist, in dem Moment war das so eine Ungerechtigkeit gewesen. Ich mag mich an das Gefühl wie zurückerinnern, wo Gott das in Erinnerung bringt. Und das hat sich wie festbrennt in meinem Herz, die Ungerechtigkeit. Und das ist nicht nur die Ungerechtigkeit gewesen, sondern ich habe über mir selber ausgesprochen, ich bin nichts Besonderes. Ich bin einfach einer von vielen. Ich kann machen, was ich tue, ich stiche nicht raus. Und wo Gott mich an diese Situation erinnert, merke ich, wie der Satz Auswirkungen gehabt hat auf mein Leben, auf meine Teenagerzeit, meine Jugendzeit bis heute. Und die Festlegung hat Gott auch herausgefordert mit dem Satz vom Leif Hetland: Du bist Gottes Lieblingssohn. Und ich habe dort im Auto inne, ich bin so Anfangs Juli gsi, habe ich meinem Vater für die Begebenheit vergeben. Und ich habe sofort, die Traurigkeit ist verschwunden und ein innerer Frieden ist gekommen. Und die Worte vom Leif, die er gesagt hat, hat Gott angefangen wiederholen. Und ich habe angefangen zu heulen wie ein Schlosshund, weil jetzt ist sein Herz. Jetzt konnte ich die Wahrheit annehmen. Ich musste anhalten, ich konnte nicht mehr fahren. Und habe wirklich einfach gemerkt, wie Gott angefangen hat, die Festlegung zu brechen und ein neues Denken darin zu bringen. Wir dürfen es lernen, unseren Gedanken einen Wahrheitscheck zu unterziehen. Und ein guter Gradmesser für die Wahrheit über uns selber ist die Bibel. Da finden wir Aussagen von Gott, unserem Schöpfer und der unser ganzes Sein am besten kennt. Und er sagt dann zum Beispiel über uns: Du bist geliebt. Ich bin dir wohlgesinnt. Ich begegne dir mit Güte. Du bist einzigartig und wunderbar. Du bist unglaublich kostbar. Ich schenke dir Fähigkeiten. Ich liebe dich. In Römer 12,2 schreibt der Paulus, dass wir das Denkmuster von der Gesellschaft nicht einfach so annehmen sollen. Passet euch dem Schema der Welt nicht an, heisst es. Stattdessen sollen wir unsere Gedanken ständig erneuern und an Gottes Denkart anpassen. Und das passiert, indem wir die Bibel lesen und das Gelesene auch anfangen, innerlich bewegen. Was bedeutet die Wort Gottes? Was sagt es zu mir? Was hat es für eine Auswirkung auf mein Leben? Dann werden unsere Ziele, Pläne, Werte, Verhaltensmuster, Rhythmen in unserem Leben, Gedanken von Gottes Wahrheit, die ewig ist, angefangen bestimmen. Und so ändern wir unseren Denkprozess, wenn Gefühle hochkommen. Wenn wir dann unsere negativen Gefühle anfangen, mit wahren, positiven Gedanken zu nähren, machen wir einen weiteren Schritt zur emotionalen Reife. Und da möchte ich wieder Reflexionszeit geben. Stellt euch die Frage: Wann haben negative Gedanken deine negativen Gefühle noch verstärkt? Mögt ihr euch an etwas erinnern, wo das passiert ist? Und woher, glaubst du, kommen gewisse negative Gedanken in deinem Leben? 3 Minuten Zeit. Duschen darüber aus, reflektiert für euch selber. merkt euch die Gedanken und fahrt im Kirchenkaffee weiter. Wir möchten zu einem dritten Schritt kommen, zur emotionalen Reife, und das heisst, das Lernen, Verantwortung für seine Bedürfnisse zu übernehmen. Unsere Bedürfnisse sind meistens die tieferen Wurzeln von unseren Gefühlen und von unseren Gedanken. Es baut alles so aufeinander ein. Und ich habe das ist alles so miteinander verbunden. Ich habe das im Sommer 2020, ist mir das so richtig bewusst geworden mit der Situation, in der ich gesteckt bin. Wenn man auf La Punta kommt, wenn man in La Punta gewohnt, wenn man dort vom Albula Pass oben runterkommt, kommt man an die Kreuzung von der Engadiner Straße. Das ist die Engadinerstraße führt durch das ganze Engadin und vom Albula-Pass kommt man auf die Kreuzung runter. Und das ist eine Kreuzung, wo du zu gewissen Zeiten, wie jetzt an dem Samstag oder Sonntagnachmittag, einfach nicht reinkommst. Und du bist davon angewiesen, dass andere dich sehen und gütig sind und reinlanden. Und ich bin dort an dieser Kreuzung gestanden und Geduld ist langsam ein bisschen weniger geworden. Und dann nach so ein paar Minuten halte dann von der linken Seite einen an, von der Hauptstrasse und winkt mich rein. Und ich bin in meinen Gedanken noch ein bisschen versunken und habe nicht gerade sofort reagiert. Aber der gegenüber war, hat die Situation auch genützt, weil der hat auch schon ein paar Minuten müssen warten und ist vor mir reingefahren. Also von dem hätte ich 100 Pro Vortritt gehabt. Der Zürcher. Und nachher und hinter ihm nochmal zwei Autos und dann noch der Bus. Und dann hat sich der nette Herr, der gefunden hat, ich lade dich rein, hat dann gefunden, ja, wenn er nicht geht, dann gehe ich wieder. Und wo er wieder losfährt und ich merke, ich kann die Situation nicht können packen oder was auch immer, habe ich angefangen ausrufen wie ein Rohrspatz. Es hat mich so wütig gemacht, dass der andere Auto meinen Spot weggenommen hat. Wie egoistisch, wie frech sind die gefilterten Ausdrücke, die ich gebraucht habe damals. Ich muss wieder schauen, wo ich bleibe. Später, als ich über diese Situation nachgedacht habe, habe ich gedacht, warum macht mich so eine Situation so wütig? Eine Minute später konnte ich da reinkommen. Sagen wir jetzt, das waren etwa 4-5 Minuten, als ich später heimgekommen bin. Nachher in La Punta bin ich 10 Sekunden daheim. Das war nachher nicht das Problem. Und vor allem auch in Anbetracht, dass ich vorher schon von Lausanne hochgefahren bin und schon 5 Stunden unterwegs war, machen die 5 Minuten nichts aus. Aber warum macht mich das so wütig? Warum ist so eine Situation, ruft bei mir so eine Reaktion hervor? Und etwas, was ich gelernt habe, und das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, ist es, ich frage mich, habe ich ein Bedürfnis vernachlässigt? Hat mein Herz nach etwas geschrien, wo ich weggedruckt habe, wo ich nicht wahrnehme? Und kann es denn sein, das ist die Frage, die ich dann auch stelle, dass das Vernachlässigen schlussendlich dazu führt, dass eine kleine, unbedeutende Situation ich komplett überreagiere? Und ich habe gemerkt, wenn ich das reflektiere, ich bin an eine Hochzeit runtergefahren, am Samstagmorgen los, dann 4 am Sonntag wieder heim, 10 Stunden unterwegs. Sie war 2 Monate alt dort. Wir mussten uns die Situation gewöhnen, was wenig Schlaf bedeutet. Und mein ganzes Sein schreit nach Entspannung, nach Momenten von Ruhe, von Abstand bekommen. Und das Bedürfnis habe ich nicht gestillt, habe ich im Moment auch nicht können stillen. Und weil das so war, hat es nicht viel gebraucht und meine Gefühle sind explodiert. Und es hat eben dazu geführt, dass ich wirklich laut im Auto schimpfe. Ich habe sonst recht viel Geduld, im Auto nicht. Es lohnt sich, die Bedürfnisse wahrzunehmen, bevor sie explodieren. Und dort eben Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ein weiterer Schritt in der emotionalen Reife. Die Verantwortung, die müssen wir selber übernehmen. Das kann niemand für uns selber machen. Auch Gott stellt unsere Bedürfnisse nicht einfach automatisch. Ansonsten würde er uns übergehen. Und andere Personen, nur weil wir in einer Beziehung sind oder was auch immer, auch da wird einfach nicht automatisch unsere Bedürfnisse gestillt. Wir dürfen lernen, für unsere Bedürfnisse Verantwortung übernehmen, sie ebenfalls eben können zu benennen Was brauche ich wirklich? Wonach sehnt sich mein Herz? Und dann aber mit diesen Bedürfnissen auch in Beziehung zu kommen mit Menschen und auch mit Gott. Also die wie in Beziehung hineinbringen. Es geht dann nicht darum, dass man in jeder Situation immer wahnsinnig super souverän reagiert. Aber wenigstens nicht stempeln wie ein Dreijähriger. Weil ein anderes Auto gemein war. Und wenn man das anfängt, lernen, Bedürfnisse wahrzunehmen und sie in Beziehung zu bringen mit Menschen und mit Gott, ist das Resultat aus dem ganzen Prozess emotionale Reife. Und auch da möchte ich wieder fragen und wieder Zeit für Austausch geben. Wann hat bei dir ein überhörtes Bedürfnis zu einer Gefühlsexplosion geführt? Und auch da wieder die Herausforderung, und ich glaube, das ist die gleiche Herausforderung, wie auch schon letzte Woche war, aber ich empfinde sie als wichtig. Wie erforschst du deine Bedürfnisse? Was gibt es für Möglichkeiten, in deinem Leben in ein Bedürfnis wahrzunehmen? Dann selber reflektieren, tauschen aus darüber 3 Minuten. Das Ziel dieser Reflexionszeit ist wirklich, dass man das mit heimnimmt. Dass man die heim weiter austauscht, selber weiter reflektiert und weiter an diesem Thema dranbleibt. Ich finde, das ist entscheidend für unser Leben, diese Prozesse. Und mit diesen Schritten innen wachsen zu dürfen, haben wir einen wunderbaren Gott, einen wunderbaren Freund an unserer Seite. Und er kennt sich mit Gefühl aus. Er selber ist sehr emotional. Wir lesen das x-mal in der Bibel. Schon am Anfang, nach dem ersten Schöpfungstag, hat er einen Schritt retour gemacht, seine Schöpfung angeschaut und war happy gewesen. Danach lesen wir im Alten Testament auch davon, dass er so wütig war, dass er sich gefragt hat, die Menschen, was soll ich mit denen machen? Wir lernen ihn aber auch als sehr gütig, als sehr liebevoller Gott kennen. Und in Jesus wird dann Gott Mensch. Und auch Jesus ist nicht der abklärte, über dem Wasser schwebende Philosophielehrer gewesen, der es nichts angeht. Sondern er war auch jemand, der total emotional war. An einer Stelle lesen wir, dass er zu Tode betrübt war. Oder Jesus ärgert sich über die Pharisäer, die lieber an einem religiösen System festheben, anstatt an einem Mann mit einer verkrüppelten Hand zu helfen. Und dann liest man davon, dass er die Pharisäer der Reihe nach angeschaut hat und voller Zorn und Trauer war. Jesus war auch voller Freude. Oder an vielen Bibelstellen lesen wir, dass er etwas gesehen hat und mit tiefem Mitleid betroffen war, bewegt war. Er war fähig, Leid zu spüren und mitzuweinen. Gott ist hochgradig emotional, weil er ein Beziehungswesen ist. Und genau so hat er uns erschaffen. Wir sind erschaffen von und für einen hochemotionalen Gott. Darum dürfen wir oder sollen wir mit unseren ganzen Gefühls-, Gedanken- und Bedürfnischaos zu ihm kommen. Er hilft uns, die Gefühle beim Namen zu nennen und positive Auswirkungen daraus entstehen zu lassen. Er ist fähig, unsere Gedanken mit Wahrheit zu füllen, unsere Denkmuster, unseren Rhythmus zu verändern. Und er ist es, wo unseren Bedürfnis begegnen möchte. Bei Gott findet meine Seele Glück und wird satt, heisst es im Psalm 73. Der Sabbat ist ein wunderbares Geschenk Gottes an uns Menschen. In seiner ganzen Fülle, mit all seinen Grundgedanken. Er soll uns in Erinnerung rufen, an die Grösse und Güte von Gott und soll dazu führen, sich erneut auszurichten nach ihm. Es gibt die Möglichkeit, einen Schritt retour zu machen, einen Schritt raus aus dem Alltag und zu lernen, bei sich selber zu wohnen, sich selber kennenzulernen, seinen Rhythmus vom Leben innen wahrzunehmen. Und das sind die Momente, die auch sind von Neujustierung, wo unser Rhythmus darf eine neue Richtung bekommen, einen neuen Takt bekommen. Und es ist die Möglichkeit, wo wir Schritte machen dürfen in unserer Reife. Und für das möchte ich beten zum Schluss. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir mit dir dürfen durch unser Leben schreiten. Wir haben so viele Herausforderungen, wir sind immer wieder gefragt, immer wieder gefordert und wir sind so hochkomplex, wir. Und uns selber zu verstehen und deine Gedanken, die du über uns hast, mit uns hast, das zu verstehen, dafür brauchen wir dich. Danke, hilfst du uns selber wahrzunehmen, unsere Gefühle wahrzunehmen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen. Danke, bist du der, der uns möchte füllen mit neuen Gedanken. So, dass unser Denkmuster über uns selber oder auch in Situationen zum Vorschein kommt, dass das durchbrochen werden und gefüllt werden mit deiner Wahrheit und mit dem, wie du über uns und über Situationen denkst. Danke, Vater, dass du uns in dem Innen niemals im Stich lässt. Und auch wenn wir uns mit unserem Leben manchmal überfordert fühlen, wir dich an der Hand dürfen nehmen und du uns führst auf neue Wege. Auf die neuen Wege, wo ein anderer Rhythmus ist, wo ein gottgewollter guter Rhythmus ist, wo ein gesunder Rhythmus ist. Danke, dass du einfach der bist, der uns nicht drängt in irgendetwas, sondern wirklich Prozesse mit uns durchgehst. sodass wir nicht überfordert sind. Du bist so gut in allem, was du tust. Amen. Amen.